Guten Tag. Ich will euch gar nicht zu lange aufhalten. Ihr wollt zurück in die Sonne? Deswegen haben wir Predigt und Abendmahl zusammengelegt. Nichtsdestotrotz haben wir ein sehr, sehr wichtiges Thema, das wir gerade behandeln in den Gottesdiensten. Und zwar geht es, dass wir uns mehr mit dem Thema Gnade auseinandersetzen. Und ich bin Ingenieur. Und eigentlich mag ich Themen, die gerne so sachlich sind, schön strukturiert sind. Ich habe zwar jede Menge Gefühle, aber die verberge ich sehr gerne. Fühle ich mich sehr viel, viel sicherer. Ich finde, Emotionen gehören ja eigentlich ins Private. Ja? Problem ist natürlich, Gnade ist ein sehr gefühlsbetontes Thema. Da muss man sich damit auseinandersetzen, was man fühlt, wie es mir geht, was ist los in meinem Herzen. Sehr eng damit verbunden, mit dem Thema Frieden, Thema Dankbarkeit, mit dem Thema Demut und ganz, ganz schrecklich mit dem Thema Schwäche. Denn ich brauche Gnade, weil ich schwach bin. Und das ist natürlich ein Thema, mit dem ich mich noch viel weniger gerne auseinandersetze. Ich bin gerne stark. Ich bin gerne erfolgreich. Ich bin aufgewachsen in den ersten 10 Lebensjahren in den heutigen 9 Bundesländern, also in der DDR. Und als ich dann da gehört habe über die Armut in der Welt, meine natürliche Reaktion darauf, ich will Soldat werden und ich werde für die Weltrevolution kämpfen. Das ist, wie ich grundsätzlich gestrickt bin, schon von Kind auf. Ja. Und dann lernt man in seinem Leben, man wird älter, man geht zur Schule, man wird mit Aggressivität konfrontiert und du lernst sehr schnell, wenn du es schaffst, zurückzuschlagen und möglichst aggressiv zu sein, dann kommst du leichter durchs Leben. Zeig nicht deine Gefühle, sondern zeig deine Stärke und dann kommst du leichter durchs Leben. So, ich werde mal versuchen, über meinen Schatten zu springen. Aber das Schöne ist, wenn wir über das Thema Gnade predigen, kann ich ja machen, was ich will, weil ich brauche ja Gnade von euch. Beginnen wir, Lukas 23, 34. Das Vorbild der Gnade ist mein Herr. Und das ist ein Kapitel, wenn du noch nicht so viel dich mit der Bibel auseinandergesetzt hast, das geht um die Kreuzigung, da wird relativ detailliert beschrieben im Lukas-Evangelium, das sowieso eher für die Heiden im ersten Jahrhundert geschrieben wurde, also die wenig Vorbereitung oder Vorwissen über das Judentum hatten, über das Alte Testament hatten. Da geht man sehr gut, wird schön auf Details und auf Fakten geachtet. Ein sehr, sehr guter Einstieg für Leute wie mich, die ihren atheistischen Hintergrund hatten. Und Jesus redet während seiner Kreuzigung, Vers 34, Jesus aber sprach, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie verteilten seine Kleider und warfen das Los um ihn. Und Jörg hat mal in einer Predigt vor ein paar Wochen, kurz vor den Sommerferien, den Mechanismus aufgezeigt, wie Gnade funktioniert. Dass das Ganze mehrere Schritte beinhaltet. Und ich möchte in meiner heutigen Predigt über 3 Bausteine reden, die notwendig sind für ein Leben in Gnade. Und mein erster Punkt ist Geduld. So, du hast halt, ne, was Jörg da sehr gut aufgezeichnet hat, du hast halt dieses Ereignis, eine Situation und die bedarf Gnade, weil du offensichtlich schwach gewesen bist, gesündigt hast, was falsch gemacht hast. Und dann ist es auf jeden Fall notwendig, natürlich das mal zu akzeptieren, das an dich ranzulassen, auch durch eine gewisse Form von Trauer durchzugehen und dann am Ende aber auch wieder ein Ereignis zu erzeugen, eine Tat Umkehr. Am Ende dann auch wieder Aktion. Und da sehe ich also sozusagen im Grunde genommen 2 wesentliche Bestandteile, wie Gnade gut funktioniert. Gnade ist etwas Aktives. Und echte Gnade löst Aktivität aus. Ne, wenn ich Gnade verstehe, dann löst die Gnade bei mir verantwortungsbewusstes Handeln aus. Aber ne, was davor kommt, eigentlich ist Gnade auch etwas sehr Besinnliches. Echte Gnade löst Nachdenklichkeit aus. Ich muss erstmal bestimmte Sachen an mich heranlassen, meditieren, verstehen, begreifen, tiefer gehen und dann in die Tat umschreiten. Beides sehr, sehr essentiell. Fällt mir viel, viel leichter, was zu tun. Irgendetwas ist passiert, dann lass uns mal gucken, was wir jetzt machen können, damit das nicht wieder vorkommt, damit das besser wird. Ganz, ganz typisches Beispiel aus meinem Leben. Als ich 19 war, habe ich das Auto meiner Eltern geschrottet. Ja, war, Gott sei Dank war es ein deutsches Auto. Es hatte eine sehr, sehr sichere Fahrgastzelle. Ich bin auf mecklenburgischen Landstraßen im Januar aufgrund von überfrorener Nässe von der Fahrbahn abgekommen, knall in den Baum rein, ungefähr mit 110. Die Polizei kam, meinten so, das ist aber überraschend, so einem Auto haben wir noch nie jemanden lebendig wieder rausgeholt. Es war quadratisch danach, das Auto. Meine erste Reaktion, ich rede mit meinen Eltern und sage, ich möchte nicht mehr, dass ihr mir die Miete fürs Studentenwohnheim zahlt, ich werde das Auto abbezahlen, euer neues. Das ist so meine natürliche Reaktion, ich übernehme Verantwortung für mein Handeln und wir müssen jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Ist nicht richtig bewusst gewesen, was da eigentlich gerade passiert ist. Mein Bruder saß neben mir, unsere Gurte waren angerissen von der Intensität des Aufpralles. Wir hatten nichts, ich hatte ein bisschen Nasenbluten. Also ein bisschen später habe ich vielleicht gedacht, wahrscheinlich gibt es Engel, die einen beschützen können in außergewöhnlichen Situationen. Und das war sicherlich so eine. 2 Jahre später, bin schon mittlerweile gläubig, glaube daran, dass ich Gnade brauche, habe zugegeben, dass ich die Vergebung meiner Sünden brauche und habe zugegeben, dass ich schwach bin und dass Gott stark ist, zerschrotte ich das Auto von Helge. So, don't spoil, Tina, don't spoil. Was mache ich natürlich? Red mit Helge, naja, dann musst du dir ein neues Auto kaufen und ich muss wohl die Rate übernehmen für dein neues Auto. Ich war auch noch auf einem Bibelkreisausflug, ja, also ich übernehme Verantwortung, fahre den Bibelkreis, jedenfalls Geschwister mit raus und setze das Auto in die Leitplanke auf der Autobahn. War wieder, ne, der Witterung nicht angepasstes Fahren, wie man das so schön in der Fahrschule kennenlernt. Es war nämlich leichter Nieselregen, die Autobahn war wie Schmierseife. Bin nicht schnell gefahren, vielleicht 60, 70 auf die Autobahn rauf und tschupp, saß ich in der Leitplanke. Naja, klar, aber wie gesagt, ne, ich ständische Hilfskraft, stimmt so eine Stelle an, arbeitet man das Auto ab. 2 Jahre später, bin 23 Jahre alt, zerschrotte ich das nächste Auto von Helge. Ja, auch das versuchte ich dann abzubezahlen. Also bevor ich mein erstes eigenes Auto hatte, hatte ich 3 andere Autos abgezahlt. So. Worauf ich jetzt hier aber nochmal ein Hauptaugenmerk, Helge kennt mich ja nun offensichtlich. Und er kennt mein Leben und er hat mir immer wieder sein Auto gegeben. Ja? Also ich will ihn jetzt mal hier so ganz kurz, also Helge hat ja viele Schwächen, können wir auch gerne drüber reden. Aber er hat mir immer das Gefühl gegeben, dass er mir vergibt und dass das Gnade ist und das ist auch immer noch so. Wir haben danach, als ich dann frisch verheiratet war, weniger als ein Jahr später, haben wir angefangen, uns ein Auto zu teilen. So, das heißt, er hatte das Auto, er bringt das Auto, wir teilen uns Versicherungskosten, Steuerkosten und Benzinkosten. Aber er hat mir kurz danach wieder sein Auto anvertraut. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich mich ohne Angst in dieses Auto setzen kann. Weil da wirklich Gnade da ist. Und ich habe in den letzten 15 Jahren kein Auto mehr geschrottet. Ja, ja. Aber ich habe wirklich in dem Moment, also ich habe wirklich da das Gefühl, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? 7 mal, 77 mal, das habe ich auf jeden Fall gespürt. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Ich wünschte mir, ich wäre auch immer so. Immer. Ich wünschte mir, ich hätte so viel Gnade in all den Situationen, in denen ich herausgefordert bin. Ich wünschte mir, ich hätte so viel Geduld. Es wird zwar zurzeit aufgrund einer bundesdeutschen Partei propagiert, dass Ungeduld auch eine Tugend ist, steht hier nicht so drin. Und Norman hilft mir gerade an meiner Geduld und an meiner Gnade sehr stark zu arbeiten, darin zu wachsen und darüber zu reflektieren. Wenn wir uns Lukas 23 anschauen, dann ist Jesus da in einer Extremsituation. sein Leben ist absolut bedroht von den Menschen um ihn herum. Es geht ja nicht irgendwie nur um ein Auto oder um einen, weiß ich nicht, irgendeine DVD, die du jemandem anvertraut hast oder dein Laptop. Das geht da in der Situation um sein Leben. Und er schafft es, in Gnade und Geduld immer wieder auf seine Mitmenschen zu schauen. Ich wäre ja zufrieden, wenn ich das in einem normalen Alltag hinkriegen würde. Wenn ich nicht einfach, wenn ich montags früh zur Arbeit gehe, wenn ich freitagsabend zum Bibelkreis komme, wenn ich da so reagieren könnte wie Jesus. Und natürlich, ne, wenn du predigst, du sollst über Gnade predigen und du weißt, du hast ein Thema, ein Problem mit Geduld, was passiert in deiner Woche, du hast eine Situation, wo du das Gefühl hast, warum muss so etwas schon wieder passieren? Haben wir da nicht schon so oft drüber geredet? Und ich werde ungeduldig und wütend. Aber Gott sei Dank war Norman in der Situation mit dabei. Hat mir total geholfen, dann nochmal besser zu verstehen, wer Jesus ist. Und Jesus dadurch in meinem Bruder wiederzusehen. Er schafft es dann, mir zu beschreiben, wie ich rüberkomme in so einer Situation. Wie ich in meiner Aggressivität rüberkomme, wie ich in meiner Verteidigungshaltung rüberkomme. Er schafft es dann, mir wirklich zu sagen, guck mal hier, da bist du und du hast meinetwegen auch total viel damit erreicht, in dem, wie du bist. Und du hast meinetwegen vielleicht auch jede Menge Grund, manchmal wütend und sauer zu sein. Aber guck mal, wenn du so reagieren würdest, was wäre möglich? Und er sagt das dann nicht nur, sondern er fügt das dann so sehr in reales Leben um, dass ich sehe so, Amen, das ist wahrscheinlich Jesus, der gerade hier zu mir spricht. Und dann nehme ich mir diese Stelle und dann denke ich über diese Stelle nach und dann denke ich so, was für ein unglaubliches, geduldiges, gnadenvolles Vorbild Jesus für mich ist. Und deswegen mein erster Punkt, mein erster Baustein, wenn ich Gnade und in Gnade leben will, dann brauche ich Geduld. Und dann muss ich in Geduld leben. Lukas 12, Vers 49. Mein zweiter Punkt. Leidenschaft. Gnade erfordert Leidenschaft. Lukas 12, Vers 49. Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe. Wie ist mir so bange, bis sie vollbracht ist? Und Jesus redet hier darüber, dass er was Großes geplant hat. Und wenn du über das Feuer lesen willst, das Jesus entzündet hat, dann gehst du in die Apostelgeschichte und dann guckst du dir an, was an Pfingsten passiert ist und was danach passiert ist und du siehst, was er gemacht hat und wie sich die Welt verändert hat. Und du siehst halt auch, mit was für einer Angst er letztendlich auch nach vorne schaut. Er weiß, er muss erst noch durch die Kreuzigung hindurch, durch das Verlassenwerden von seinen Freunden und letztendlich auch die Trennung von Gott in dem Moment, wo er stirbt und die Sünde der Menschheit auf ihm ist. Aber wir wissen auch, dass er unbedingt eigentlich dieses Feuer entzünden wollte. Also das, was er sieht, dass das, was dort als Zukunft kommen wird, das, was er dort als neue Bewegung sieht, er beschreibt es hier als Feuer. Als etwas Brennendes, was Verzehrendes, als etwas unglaublich Leidenschaftliches. Obwohl wir doch wissen, dass die Botschaft von Jesus sehr, sehr viel Friede, Gnade, Hoffnung und Liebe ist. Aber ich glaube, du brauchst diese Leidenschaft, damit die Gnade echt ist. Was mir ganz, ganz, ganz leicht passiert, ist so eine Ja-ist-schon-okay-Haltung. Was aber eigentlich eine Gleichgültigkeit ist. Also ich verstehe intellektuell, Gnade ist richtig und ja, ihr habt was falsch gemacht. Aber ich will das schnell hinter mich bringen, so eine Situation. Und das ist, wie ich sehr viel lieber reagieren würde. Und ich sehe das in meinen Kindern. Total spannend. Ich habe zwei sehr, sehr unterschiedliche Töchter. Könnt ihr jetzt mal selber überlegen, wer ist, ja? So, wir sitzen in den Ferien. Schönen Tag hinter uns gebracht. Und dann, ich bin total K.O. Meine Kinder müssen sich nicht gerade darum kümmern, dass der kleine Bruder, 7 Monate alt, die Nacht durchschläft und vernünftig einen Rhythmus bekommt. Die haben seit 5 Wochen Ferien, die sind super fit. Ich war es nicht letzten Mittwoch. Ich wollte früh ins Bett gehen. So, ich bringe den Philipp ins Bett. Ich bin ja so begeistert. Er schafft es jetzt, innerhalb von 5 bis 10 Minuten sich zu beruhigen und einzuschlafen. Also es ist Mittwochabend, 19:30 Uhr, 19:30, halb 8. Ich habe meinen Sohn ins Bett gebracht. Ich esse jetzt noch mit meinen großen Töchtern Abendbrot, freue mich des Lebens und sage so, und jetzt bitte Zähne putzen und ich gehe zusammen mit euch ins Bett. Ich muss heute früh ins Bett. Okay, meine Töchter machen das. Es gibt tatsächlich auch Momente der Hoffnung. Sie putzen sich die Zähne, ziehen sich einen Schlafanzug an. Ebenso auch ich. Ich gehe ins Bett. 15 Minuten später stürmen die das Schlafzimmer, in dem auch mein Sohn schläft. Ja, sie können nicht schlafen und sie verhalten sich, als wäre niemand da als sie. Und natürlich wird Philipp wach. Und natürlich fängt er an zu brüllen. Und natürlich dauert es 45 Minuten, bis er sich wieder beruhigt hat. Ich war schon groggy. Ich denke so, er kann nicht wahr sein. Meine Kinder sind ausgeschlafen, die halten die 45 Minuten auch noch durch. Die sind dann, ziehen dann wieder ab in ihr Zimmer. Ui, das war wohl nicht so gut. So habe ich sie dann, den Sohnemann, wieder beruhigt. Ich habe ihn wieder ins Bett gelegt, er schläft. Und ich so, ich muss mit euch reden, Mädels. Ich muss mit euch reden. Und dann eine so, oh ja, tut mir total leid. Habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. War dumm von mir. Will ich in Zukunft nicht wieder machen. Die andere, das war eigentlich gar nicht meine Schuld. Sie ist ja vorgegangen und außerdem war es ja sie viel, viel lauter als ich. Eines meiner Schwächter hat Probleme, den Schmerz zuzulassen und ist recht schnell so, ach komm, lass uns mal weitermachen. Lass uns mal jetzt bitte lieber darüber reden, welches Hörspiel wir zum Einschlafen hören können. Lukas 18. Und im Grunde genommen siehst du da die zwei Herzen, die natürlich genauso auch in meiner Brust schlagen, habe ich in dieser Situation in diesen beiden zwei Menschen gesehen. Lukas 18, Vers 11. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch nicht wie dieser Zöllner, der da gerade neben ihm stand. Ich faste 2 Mal in der Woche. Ich gebe den 1/10 von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und ich verstehe schon, warum die eine so reagiert hat. Sie hat so viel Mitgefühl. Sie ist so emotional und eigentlich so darauf bedacht, dass es allen Menschen gut geht. Wenn sie dann schuld ist, dass es jemand anderem schlecht geht, das kann sie gar nicht an sich heranlassen. Das will sie gar nicht an sich heranlassen. Sondern da will sie diesen Schmerz nicht nochmal fühlen, sondern will sich beschützen. Und ich will oft gar nicht die Verantwortung für meine Sünde an mich heranlassen, weil ich weiß, es tut doch so weh. Also baue ich eine Fassade auf, versuche ich mich zu schützen oder versuche es gar nicht so ernst zu diskutieren. Das kann passieren, indem ich selber sündige oder wenn ich verletzt werde. Ich sage, ja, ist schon gut. Aber dadurch passiert keine Vergebung. Du machst zwar weiter, aber im Grunde genommen erlebst du in dem Moment die Gnade nicht. Hast vielleicht einen Plan und du hast es vielleicht geschafft, dass dein Leben vorangeht und dass es weitergeht und auch, dass es besser wird, dass sich Sachen verbessern. Aber im Grunde genommen bin ich dann nicht frei, sondern ich muss das Feuer an mich ranlassen. Und es ist manchmal auch heiß. Nicht unbedingt immer nur wärmend, es ist manchmal auch heiß, es ist einfach manchmal auch schmerzhaft. Aber das ist, wer Jesus ist. Das volle Spektrum. Volle Intensität. Es geht leider nicht einfach. Wenn es denn aber da ist, und wenn ich dann durchdringe, so wie ich dann an dem Abend zu ihr durchdringen konnte, guck mal, genau dafür gibt es doch Jesus. Ich weiß, dass du das nicht wolltest und du hast es trotzdem falsch gemacht. Aber genau dafür gibt es doch Jesus. Jetzt musst du das an dich heranlassen und jetzt musst du zugeben, dass du was falsch gemacht hast, weil du immer wieder etwas falsch machen wirst. Und du musst das jetzt lernen. Lass den Schmerz an dich ran und mit Leidenschaft in die Gnade hinein. Nicht oberflächlich, nicht gleichgültig. Das Gebet, das sie gebetet hat danach, wow, fange ich jetzt noch an zu weinen. Wie sie dann Gnade an sich herangelassen hat und gesagt hat, danke Gott, dass du mir vergibst. Und das ist, was ich brauche. Zweiter Baustein ist Leidenschaft. Der dritte, Liebe. Johannes, wir verlassen den guten Lukas, gehen etwas weiter zum Johannesevangelium. Johannes 15. Ich brauche Geduld und ich habe das als ersten Punkt genommen, weil das der für mich offensichtlichste ist. Ist aber jetzt keine Wertung drin. Ich glaube, wir sind alle sehr, sehr unterschiedlich und manchmal brauche ich da einen Schwerpunkt und manchmal brauche ich da mehr den Schwerpunkt. Wir brauchen Leidenschaft. Wir müssen es wirklich, das Gefühl an uns heranlassen. Ich brauche das, um die Freiheit der Vergebung danach wirklich zu genießen zu können. Jetzt hier Johannes 15, Vers 3 bis 15. Ihr seid schon rein. Um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Also Jesus steigt hier sogar gerade wieder ein, greift hier im Grunde genommen den gleichen Konflikt auf, den der Pharisäer da am Tempel gespürt hat. Er sagt ihm eigentlich, ihr seid meine Jünger, ihr folgt mir nach, ihr seid rein. Es gibt im Grunde genommen keine Arbeit mehr, die ihr tun müsst, um rein zu werden. Er sagt natürlich, es ist total viel Arbeit zu tun, damit die Liebe Gottes auf dieser Welt verbreitet wird und damit diese Erde sich zum Besseren ändert. Aber das ist nicht dafür notwendig, um rein zu werden, sondern es ist nur dafür notwendig, damit wir die Welt verbessern können, wie Gott sich das wünscht. So, damit beginnt er und sagt, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch nicht ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt. Wieder zu sagen, ihr müsst auch in mir bleiben. All diese Dinge, die ihr dann tun wollt, all diese Dinge, die ihr umsetzen wollt, all das, was du in dir selber verändern willst, all das, was du an Veränderung um dich herum sehen willst, es funktioniert nur durch mich. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dann sozusagen zu sagen, das ist absolut sicher, dass dann was passieren wird. Wenn du an mir dran bleibst, wenn du es schaffst, diese Beziehung, diese Verbindung tief, leidenschaftlich aufrechtzuerhalten, dann wird auch etwas in deinem Leben passieren. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit
meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde.
Bis Vers 11 wollte ich eigentlich nur lesen. Also bis Vers 11, das war Vers 11. Und beginnen wir jetzt hier nochmal am Schluss. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude willkommen werde, vollkommen werde. Also er möchte all das, was er hier aufzählt, all diese Arbeit im Weinberg, über die er redet, der hat er mit einem Ziel für mich ganz persönlich, mit einem Ziel für dich ganz persönlich formuliert. Damit du Freude erlebst. Damit, dass es dir gut geht. Dass du fröhlich bist. Sogar mit einer Perspektive irgendwann, dass du vollkommene Freude haben sollst. Und wir haben gestern Abend mit Helga und Domi auf der Terrasse gesessen. Ich habe dann auch über diese Bibelstelle noch geredet. Und Helga hat mich auf einen guten Punkt gebracht. Er meinte, und das ist so eine tolle Stelle, die so schön den Kreis schließt von meiner Verantwortung und von meinem Alltag als Christ und mir eine Perspektive gibt, wo das eigentlich alles hinführen soll. So leicht bin ich da und denke so, ich müsste eigentlich das. Und eigentlich muss ich meinem Bruder vergeben und eigentlich muss ich freundlicher mit meiner Frau reden, auch wenn wir hier gerade sehr unterschiedliche Überzeugungen haben, wie man unserem Sohn jetzt beibringt, einzuschlafen. Wir haben dann uns abgewechselt, die eine Nacht und die andere Nacht. Und natürlich habe ich das Gefühl, dass er bei mir, wenn ich dran bin, viel schneller einschläft. Was machst du falsch? Natürlich weiß ich, dass ich freundlich sein soll und vielleicht auch demütig und gnädig. Aber das kann sich ganz, ganz leicht immer sehr, sehr als Arbeit anfühlen und als ganz, ganz große Anstrengung und als ganz, ganz große Pflicht. Pflichtbewusstsein. Und natürlich, ich bin pflichtbewusst, ich mache das dann auch. Aber Jesus will mir hier eigentlich eine Perspektive aufzeigen, wozu die Nachfolge führt. Wenn du in mir bleibst, dann wirst du meine Freude erleben. Und du wirst sie nicht nur erleben, sondern ich werde dich dazu bringen, dass deine Freude vollkommen wird. Und er sagt natürlich, dass das Ganze nur über Liebe funktioniert. Und dass das Ganze natürlich nur über Liebe mit Gott funktioniert. So, nächste Geschichte mit meinen beiden Töchtern. Auch wieder im Urlaub. Ich bringe sie abends ins Bett. Wir zünden dann abends noch eine Kerze an, weil wir draußen wieder mal in Mecklenburg waren. Da gibt's ja keine Straßenbeleuchtung. Wenn du das Licht ausmachst, dann ist da zappenduster. Vorteil. Jedenfalls da, wo ich herkomme. Da warst du ja noch gar nicht. Komm doch mal vorbei. Ist ganz schön da. Und dann, Bruder hat da sich hinter seinem Haus mitten im Wald mit kleinem Tümpel eine Sauna hingesetzt. Wollte ich so mit meiner Frau da mal so ganz entspannt einen ruhigen Abend verbringen. War ich schon so ganz davon erfüllt. Was möchte ich jetzt machen? Oh, ich möchte mich jetzt entspannen, schön abschalten, mit meiner Frau zusammen, Zweisamkeit, das wird toll. Und dann fragt mich Antonia so vorm Schlafengehen, Papa, was machst du eigentlich am allerliebsten? Und ich bin so gerade so in diesem, so, oh, ich möchte jetzt hier Urlaub machen, ich möchte jetzt entspannen, ich möchte jetzt in die Sauna gehen. Also das ist eigentlich, wie mache ich das am allerliebsten? Und dann denke ich so, das kannst du ja jetzt nicht sagen, das ist ja eher, was machst du oder gibst du denn da für ein Bild ab für deine Tochter? Eigentlich musst du doch sagen, ja, arbeiten ist wichtig und das mache ich gern und Pflicht erfüllen ist wichtig und das mache ich gern. Und dann so Luise so, na der Papa, der verbringt doch am allerliebsten Zeit mit Gott, oder? So. Toni, ich muss da noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Ich gebe dir später noch mal eine gute Antwort. Meine Tochter hat offensichtlich schon verstanden, was es braucht, um das Leben zu genießen. Dass du schaffst, deine Zeit mit Gott zu genießen. Und das ist, worüber Jesus hier redet. Bleib in mir. Sei mit mir verbunden. Jetzt habe ich natürlich auch gleich durch diese kurze Begebenheit gezeigt, wie schnell ich okkupiert bin von meinem Leben. Und wie schnell das Gute wie das Schlechte in meinem Leben so groß und so wichtig wird, dass ich vergesse, was es bedeutet, in ihm zu bleiben.
Aber dann verliere ich meine Freude. Und du wirst deine Freude verlieren. Deswegen kämpfe um diese Beziehung und dafür brauchst du Geduld. Geduld mit dir selber, Geduld mit deiner Familie, Geduld mit deinen Geschwistern, Geduld mit deinen Mitmenschen. Immer wieder. 7 mal, 77 Mal. Helge, kann ich dein Auto haben?
Ja, klar.
Und ich muss das ranlassen. Ich muss das mit Leidenschaft leben. Die Vergebung. Von ganzem Herzen. Mich immer wieder öffnen. Das tut total weh. Meine Kinder wollen das nicht. Ich will das nicht. Wer will das schon? Jesus. Jesus will das. Und er macht es. Und dann muss ich in der Liebe in ihm bleiben. Weil er lebt Vergebung. Und wenn ich liebe, vor allen Dingen wenn ich in Gott liebe, dann werde ich unglaublich fruchtbar sein. Und unglaublich viel Freude haben. Und ich genieße diese Momente. Ne? Wenn ich so wirklich unten angekommen bin und ich dann so volle Kanne die Gnade spüre. Unglaubliche Freiheit. Und dann spürst du diese geistliche Freude. Ich darf morgen wieder neu anfangen. Ich bin nicht verdammt. Es gibt eine zweite Chance. Immer wieder. Und das, wenn du dich noch nicht so viel mit Glauben auseinandergesetzt hast, das hat sicherlich mein Leben am allermeisten und am allerstärksten verändert. Es gibt eine Menge Gründe, warum man sich damit auseinandersetzen kann. Gibt es einen Gott? Gibt es einen Sinn im Leben? Brauche ich Veränderung in meinem Leben? Aber gerade diese Reinheit, diese Klarheit und diese Freiheit in der Gnade von Jesus, das ist, was mich verändert. Und deswegen brauchen wir das Abendmahl. Deswegen nehmen wir nicht nur das Abendmahl, wir sagen ja, wir feiern es. Ich feiere die Gnade durch das Opfer meines Herrn. Er hat mich frei gemacht. Er hat mich rein gemacht. Und bei all dem Schmerz, bei all der Anstrengung, bei all der Umkehr, die notwendig ist, bei all der Veränderung, die notwendig ist, hat er ein klares Ziel. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. So, das heißt, alles, was du schon mal gespürt hast an Freude, das ist noch nicht das, was er vorhat mit dir. So die ganz positiven Momente deines Lebens, die du erlebt hast, die ganz enthusiastischsten, visionärsten, hoffnungsvollsten Momente, die du erlebt hast in deinem Leben, die haben dich verbunden in dem Moment mit der Freude Christi, weil er schaut nach vorn und er weiß, dass Beste kommt. Aber es ist noch nicht das, was er als vollkommen beschreibt. Das kommt erst noch. Das ist ein wunderbarer Gedanke, den du mitnimmst ins Abendmahl. Das Opfer seines Körpers, seines Blutes war notwendig. Meine Sünde, meinen letzten Tag, meine letzte Woche abzuwaschen. Aber er bleibt da nicht stehen. Er verändert mich und er gibt mir eine Perspektive auf vollkommene Freude. So, lasst uns festhalten daran. Und dieses Thema, das wir gerade behandeln, ist ein unglaublich wertvolles und wichtiges, tiefes, vielschichtiges, das mich immer wieder verändert und verändern muss. Und ich brauche dafür sehr viel Geduld. Immer wieder festhalten, immer wieder vergeben, immer wieder mir selber vergeben, immer wieder mich selber auch in Frage stellen. Ich brauche dafür sehr viel Nähe, sehr viel Leidenschaft. Ich muss das alles an mich heranlassen, damit ich wirklich vergeben kann, damit ich wirklich Vergebung erlange. Und dann in der Liebe mit Gott, zu Gott, wirklich die Freude dann erleben kann. Lass uns mal fürs Abendmahl beten und dann das Abendmahl feiern. Du mit deinem Gott. Und wenn du noch keine
Perspektive darüber hast, wie wichtig diese Gnade ist, oder wenn du gerade Zweifel darüber hast, ob du es schaffst, mit Jesus in Einheit zu leben und in Einheit zu sein, dann warte, nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit zum Gebet, verschieb das Abendmahl auf später mit Freunden, mit Geschwistern, auf nächste Woche. Aber lass uns würdig dankbar sein für das, was er uns gegeben hat. Gott, wir danken dir. Gott, wir brauchen dich. Und es ist faszinierend, wie gleich wir Menschen sind und doch wie unterschiedlich. Aber wir sind gleich, weil wir sind deine Kinder. Und du hast alle Grenzen aufgehoben. Du hast uns frei gemacht. Du hast uns rein gemacht. Du hast uns heilig gemacht. Und das ist, was du beschrieben hast, was du den Jüngern immer wieder mitgegeben hast. Ihr seid rein. Dafür danke ich dir. Und ich will den Schmerz zulassen, was das Opfer gekostet hat. Dieses unglaubliche Opfer, diese Furcht und diese Angst, die du durchleiden musstest, als du wusstest, ich wünschte mir, die neue Welt wäre schon da. Aber ich muss erst noch durch diese Kreuzigung gehen. Und du bist den Weg gegangen. Du bist das Vorbild. Du bist das Vorbild in Geduld. Du bist das Vorbild in Leidenschaft. Du bist das Vorbild in Liebe, damit ich mit dir mich freuen kann eines Tages. Vater, und ich kann mir nicht vorstellen, wie das sein wird. Ich kann es immer wieder erahnen. Manchmal habe ich unglaublich schöne Momente mit dir. Manchmal habe ich unglaublich schöne Momente mit meinen Mitmenschen. Und aber du sagst, das ist ein Vorgeschmack. Und bitte hilf uns, nach vorn zu schauen und diesen Vorgeschmack ernst zu nehmen und hier dein Brot und dein Wein wirklich als Erinnerung zu nutzen, damit unsere Herzen verändert werden. Leite uns, segne uns. Wir beten in deinem Namen, Jesus. Amen.